Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة كان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber, ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Dienstag, dem 16. Dezember 2025, gleich dem 25. Asar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Geburtes von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde und Interessenten dieser Beitragsreihe. Wir laden Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendung über Dörfer und Ortschaften in Iran ein. In den meisten Dörfern Irans wurde eine Harmonie zwischen dörflicher Struktur und Natur sowie Umwelt in Betracht gezogen. Dabei gibt es aber auch Gemeinden, die auf interessante Art und Weise mit der Natur verschmolzen sind und dadurch eine schöne harmonische Atmosphäre geschaffen haben. Solche Dörfer besitzen eine einzigartige Schönheit und attraktive Umgebung. Diese Ortschaften, die im großen Land Iran nicht selten sind, werden als Dörfer mit wertvoller Struktur bezeichnet und gelten als touristische Regionen. Im Westen des Landes, in der Nähe von Hamedan, einer der 5 kulturellen und historischen Städten Irans, sind solche Dörfer, die wegen ihrer historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten für den Tourismus äußerst wichtig sind, sehr häufig zu sehen. Die Stadt Hamedan ist das politische Verwaltungszentrum der gleichnamigen Provinz, die am nördlichen Berghang des Alwand liegt. Diese Stadt hat im Sommer- und Wintertourismus viel anzubieten. Unter mehr als 1010 Dörfern der Region zählen die Gemeinden Simin Abru, Varkone, Khoku und Habashi zu den touristischen Ortschaften. Das Dorf Varkone ist wegen seiner Struktur, Art und Wahl des Steinmaterials sowie der Bauweise, seiner Gebäude und Umgebung, aber auch der schönen Natur eine einzigartige Landschaft. Es wurde sogar auf die Liste des iranischen Nationalerbes gestellt. Unsere Sendung heute befasst sich mit dem Dorf Varkone. Die Ortschaft Varkone, die dem zentralen Verwaltungsbezirk von Hamedan untergeordnet ist, befindet sich 18 Kilometer südlich der Stadt. Varkone liegt 2250 Meter über dem Meeresspiegel und in einem Bergtal. Im Nordosten grenzt es an den Berg Sardare, westlich an das Dorf Simin und im Südwesten wieder an eine Gebirgserhebung, nämlich an den Berg Sorg Belog. Im Osten liegt der Berg Garedog und südlich und südostlich ist es mit den Tälern Boroni und Reschlog verbunden. Daher herrscht auch in diesem Dorf ein gemäßigtes Bergklima. Die vielen schönen Täler wie Dareku, Tachtesang, Jendare und Sebolog, die in der Nähe von Barkone liegen, machen diesen Ort noch anziehender. Der Abhang dieser Ortschaft und die vielen naheliegenden Täler bilden jahreszeitliche Flüsse. Der Fluss Arzonfart oder Torreson genannt, fließt im Westen von Barkone entlang. Diese Ansiedlung bildete sich zu Beginn rund um unterirdische Wasserkanäle. In der kurdischen Sprache bedeutet Var Nähe und Korne Quelle. Daher bedeutet Barkone auch am Wasser oder an einer Quelle liegend. Barkone ist eine relativ alte Gemeinde mit historischem Hintergrund. Das Dorf geht auf die Zeit der Safaviden-Dynastie zurück, die vor etwa 400 Jahren in Iran herrschte. Die Bewohner sprechen Aserbaidschanisch, Persisch und Kurdisch und sind schiitische Muslime.
Gemäß einer Statistik aus dem Jahr 2006 hat dieses Dorf 2000 Einwohner. Landwirtschaft und Viehzucht gelten als Hauptberufe, wobei sich auch manche mit dem Handwerk beschäftigen. Weizen, Gerste, Erbsen, Bohnen, Kartoffeln, Gemüse und Futterpflanzen sind landwirtschaftliche Produkte Valkornes. Auch werden Nüsse, Weintrauben, Aprikosen und Äpfel geerntet. Als Tierprodukte dieses Dorfes können Wolle und hochqualitative Milchprodukte genannt werden. Barkone ist, wie schon erwähnt, wegen der Anwendung lokaler und einheimischer Materialien, besonders Steinen, ein einzigartiges Dorf. Die Steinarbeiten an den Bauten dieses Ortes stechen jedem sofort ins Auge. Steine werden nicht nur in Infrastrukturen verwendet, sondern auch beim Bau von Grundmauern und Wänden der Höfe. Die Steine werden mit Mörtel verbunden und vielerorts ist die Stärke einer Steinmauer im Erdgeschoss oft bis zu einem Meter dick. Steine werden in diesem Dorf offenbar wegen der großen Verfügbarkeit in der Region und auch aus Gründen der Haltbarkeit und Stabilität in Bezug auf das Klima verwendet. Barkone besteht aus mehreren Bezirken, in denen oft nur wenige Häuser stehen. Das Viertel Darbe Masjid, Tür der Moschee, ist die älteste Siedlung dieser Gemeinde, in dem sich die Moschee, das Badehaus und die Telefonzentrale befinden. Wie jedes Dorf in Hamedan haben in Barkone auch die älteren Personen einen besonderen Stellenwert. Die Burg Arbobi, Herrenburg und der Stall zählen zu den historischen Sehenswürdigkeiten des Ortes. Die Burg Arbobi liegt 100 Kilometer südlich von Barkone an einem grünen Berghang. Dieser zweistöckige Bau ist etwa 320 Quadratmeter groß. In jeder Gasse des Dorfes, egal wo man hinkommt, erweckt das Steinpflaster der Wege ein angenehmes Gefühl im Menschen. Alle Gassen sind regelmäßig angelegt und sie gleichen den Straßen einer schönen Stadt.
Außerdem gibt es auf dem Gehweg eine dem Straßenpflaster angeglichene Beleuchtung. Diese unbeschreibliche Schönheit der Ortschaft wurde mit Hilfe der Zusammenarbeit zwischen dem iranischen Kulturerbe und der Organisation Jahode Sorsandegi, einer Institution, die während der Revolution eingerichtet wurde, geschaffen. Durch die erfolgten Maßnahmen fällt die traditionelle Architektur von Valkone besonders ins Auge. Die innere Struktur dieser Ansiedlung gilt wegen ihrer eigenartigen kulturellen Eigenschaften als ein wertvolles Erbe der Vorfahren. Daher achtet man auch sehr auf dessen Erhalt. Es ist interessant zu wissen, dass der erste Erfinder des künstlichen Herzens, Professor Tofire Musivand, 1935 in Valkone geboren wurde. Die Sauberkeit dieser Gemeinde, die einzigartige Architektur und die Steinfassaden der Häuser ziehen jeden Blick auf sich. Varkone liegt am Wanderweg der Nomadenstämme Resel Yusef Yorum Toglu und in Varkoni, die Anfang November mit ihrem Umzug beginnen. Diese Stämme ziehen gemäß ihren traditionellen Bräuchen und zur Sicherung ihres Lebensunterhalts über viele Berge und Täler, um frische Weiden zu finden. Dabei lassen sie sich an verschiedenen Orten nieder. Wenn dann die mäßigen Jahreszeiten zu Ende gehen, kehren sie zu ihrem Sommerquartier zurück. Der Umzug der Nomaden vom Sommer zum Winterquartier schafft in der Umgebung von Varkone einen sehr schönen Anblick. Die jahreszeitlichen Flüsse Simin und Varkone und die unterirdischen Wasserkanäle sowie Bäche dieses Dorfes verleihen dem Dorf eine besondere frische Luft. Die schönen Gärten mit Nuss-, Aprikosen- und Äpfelbäumen sowie Weintraubensträucher machen die Landschaft noch attraktiver. Die Berge um Varkone und die Täler Chen und Horn sind zu verschiedenen Jahreszeiten, insbesondere im Frühling, sehr grün und angenehm und verschaffen einen verführerischen Anblick. Das war's für heute. Bis zu einer weiteren Sendung. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Alizadeh mit dem Titel Baradar. Das heißt Bruder.
بدون تو چیا کشیدم من خوشی ولی خوشی ندیدم من تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزا میفهم قبول دارم گناه نکردی تو کار دنیای بیرحمه کار دنیای بیرحمه زمون عمر ما رو میگیره برادر از برادرش سیره تو دیر رسیدی خیلی دیره به خاطر تو هر کاری کردم تو رفتی من چجوری برگردم خودت بیا دورت بگردم سلام کن صدای تو لالایی بچگیمه صدا کن
دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم نمیشه. مگه میگذره آدم از اون که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه باش خسته میشه؟ به جونت چشات دیگه جون ندارم که بگم. رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم نمیشه. مگه میگذره آدم از اون که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه باش خسته میشه؟ به جونت چشات دیگه جون ندارم که بگم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie.
Heute, liebe Hörerfreunde, möchten wir über die Großzügigkeit, ein weiteres wichtiges Merkmal einer erfolgreichen Ehe und Familie, sprechen. Großzügigkeit ist eine der schönsten moralischen Vorzüge eines Menschen. Sie ist für die guten gesellschaftlichen Beziehungen, insbesondere für die Beziehungen im Eheleben, von Wichtigkeit. Ein Zeichen für Großzügigkeit ist die Fähigkeit zu verzeihen. Die enge Gemeinschaft von zwei Menschen in der Ehe hat automatisch zur Folge, dass sie sich sehr genau kennen. Sie wissen daher auch, welche Fehler ihr Lebenspartner hat. Aber diese genaue Kenntnis voneinander sollte nicht dazu führen, dass sie sich gegenseitig ihre Fehler vor Augen halten und vorwerfen. Denn dadurch wird das Leben bitter und Misstrauen und Aggressivität machen sich zwischen einem Ehepaar breit. Der Geist der Toleranz und Nachsicht verpflichtet uns, dass wir nicht nach den Fehlern unseres Ehepartners suchen, sondern vielmehr versuchen, seine Fehler zu verdecken und sie manchmal überhaupt nicht zu beachten und so tun, als ob wir gar nichts von ihnen wüssten. Der Islam schenkt der Nachsicht besondere Aufmerksamkeit und zählt sie zu den Eigenschaften gläubiger Menschen. Der Prophet des Islams und die anderen großartigen Menschen haben gerade durch ihre Nachsicht und Milde viele für die hohen Lehren des Islams begeistern können und Menschen, die sich auf Abwegen befanden, auf den rechten Weg zurückgerufen. Die ethnischen Lehren des Islams empfehlen Toleranz und Nachsicht innerhalb der Familie und spornen Eheleute an, ein ruhiges und friedliches, konfliktfreies Zuhause zu schaffen. Eine Frau und ein Mann, die großzügig über die Fehler ihres Ehepartners hinwegsehen, haben auch ihrer eigenen Person menschliche Größe verliehen. Imam Ali alaihi salam sagt: Verleiht euch Größe und lasst euren Rang wachsen, indem ihr unbedeutende Dinge nicht beachtet. Nun möchten wir einen Brief besprechen, in dem Folgendes steht: Mit einem Herzen voller Ideale habe ich das gemeinsame Leben mit meinem Ehemann begonnen und alles verlief wunderbar, bis ich auf einem Besuch über einige Probleme zwischen mir und ihm gesprochen habe. Zufällig war auch mein Mann dabei und ich habe bemängelt, dass er wenig redet und gesagt, mein Mann redet sehr wenig, aber mit seiner Mutter kann er stundenlang reden. Mein Mann hat sich darüber sehr geärgert und protestiert. Seitdem behandelt er mich nicht mehr gut, obwohl ich zugegeben habe, dass es falsch von mir war und mich entschuldigt habe. Aber mein Mann hat mich danach mehrmals verletzt und ist nicht bereit, mir zu verzeihen. Meine Frage lautet: Wie viel muss ein Mensch denn für einen Fehler büßen? Ich versuche verzweifelt, meine Ehe wieder in Ordnung zu bringen, aber es gelingt mir nicht. Kann mein Mann nicht ein wenig Nachsicht üben, mir verzeihen und mir die Gelegenheit geben, dass ich meinen Fehler wieder gut mache? Dr. Shadafi, psychologischer Berater unseres Programms, sagt: Diese junge Frau hat zu Beginn ihrer Ehe zu anderen über einige Privatprobleme gesprochen, was nicht richtig war. Denn Probleme aus dem Privatleben sollte man nicht ausplaudern. Aber so schwerwiegend war ihr Fehler nun auch wieder nicht. Und um diesen Fehler wettzumachen, genügt es, dass sie sich entschuldigt und versucht, dass es nicht mehr vorkommt, was sie offensichtlich getan hat. Aber die Vorgehensweise, für die sich ihr Ehemann entschieden hat, ist inflexibel. Es ist zu beachten, dass durch diese Art und Weise der Weg für weitere Fehler geebnet wird. Die junge Frau wird hinsichtlich ihrer Ehe und Zukunft pessimistisch gestimmt, da ihre Entschuldigung nicht angenommen wurde. Dies aber wird sie dazu veranlassen, wieder etwas falsch zu machen. Der unangemessene Stolz einiger junger Ehepartner gefährdet die Grundlage des Sichverstehens. Eine feste Familienstruktur erfordert unbedingt Nachsicht und Großzügigkeit.
Dr. Shadafi fährt fort: Es ist für keine Seite gut, wenn zwischen Frau und Ehemann ein Konflikt und der Zustand des Getränktseins länger dauern. Dies macht es schwierig, wieder zu einem herzlichen und ausgeglichenen Leben zurückzugelangen. Der Ehemann dieser Frau hat dadurch, dass er nicht verzeiht, demonstriert, dass er seine Frau nicht mehr vertraut. Wie kann er erwarten, dass seine Frau ihm verzeiht, wenn er selber mal einen Fehler begeht? Wir Menschen sehen manchmal beim Vergleich mit anderen die eigenen guten Eigenschaften in einem unrealistisch schönen Licht, während wir unsere negativen Eigenschaften verharmlosen. Außerdem beachten wir dabei zu wenig die positiven Eigenschaften der anderen. Dies wirkt sich störend auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere in der Familie, aus. Imam Ali sagt, jemand kann sich freuen, der durch Beachtung seiner eigenen Fehler davon abgehalten wird, auf die Fehler der anderen zu achten. Die Psychologen sagen über den Vorteil von Nachsicht und Milde in der Familie: Durch Nachsicht gegenüber den Fehlern des Ehepartners hat dieser die Möglichkeit, dass er sich bessert. Wenn aber zerstörerische Hiebe der Kritik und des Tadels auf ihn herabfahren, nehmen sein Wille und Mut zur Wiedergutmachung ab. Das Übersehen unwichtiger Fehler des Ehepartners schafft die Basis für Verständigung in der Ehe. Natürlich gibt es Grenzen für Nachsicht und Milde, und nach Ansicht des Pädagogen Ali Hussein Sordel kann manchmal durch unangemessene Nachsicht der Gegenüber in seinem schlechten Verhalten bestärkt werden. Dies muss man selbstverständlich mit einplanen. Aber auf lange Sicht bringen Nachsicht und Großzügigkeit Erfolg. Ali Hussein Sordel empfiehlt: Reagieren Sie nicht aggressiv und unangenehm auf falsches Verhalten Ihres Ehepartners. Wir sollten versuchen, den Weg für gutes, positives Verhalten zu ebnen. Durch unsere Selbstbeherrschung zeigen wir als Reaktion auf das falsche Verhalten unseres Gegenübers, dass wir nicht damit einverstanden sind. Manchmal kann unsere Nachsicht in einem bedeutungsvollen Schweigen gegenüber dem Verhalten unseres Ehepartners bestehen, welches ihn nachdenklich stimmt und zu einem besseren Verhalten anregt. Jedenfalls kann jeder zur Begegnung mit den Fehlern seines Ehepartners entsprechend dessen Charakter und Gefühlen ein individuelles Vorgehensmodell finden. Voraussetzung ist dabei aber immer, dass er durch sein eigenes Verhalten die positiven Verhaltensweisen seines Ehepartners fördert.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Isfan Diyar Qareboghi mit dem Titel Piruzi, auf Deutsch Sieg.
Zal لبخند به چهره میهن.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Gebotes von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Jedes Jahr jährt sich am 13. Rajab des Mondkalenders der Geburtstag eines großen Mannes. Eines Mannes, der für seine große Gläubigkeit, seinen hohen Gerechtigkeitssinn und seine Menschlichkeit bekannt wurde. Sein Name ist Ali, gegrüßet sei er. Seine Geburt ist ein Ereignis gewesen, zu dem wir allen gratulieren möchten. Es war ein Freitag, 10 Jahre bevor der Prophet des Islams mit seiner Botschaft ausgesandt wurde. Fatima bin der Assad war zur Kaaba in Mekka gegangen, um an diesem heiligen Ort zu dem einen Gott zu beten, an den sie fest glaubte. Dem Brauch Abrahams folgend begann sie andächtig, das Haus Gottes still vor sich hinbetend zu umschreiten. Aber plötzlich verspürte sie die ersten Anzeichen der Geburt ihres Kindes. Verzweifelt begann sie, nach einem Ort umzusehen, wo sie es zur Welt bringen könnte. Sie schaute zur Kaaba hin und ihr Blick fiel auf einen großen Spalt, der sich plötzlich in einer ihrer Wände aufgetan hatte. Er war groß genug, dass sie durch ihn das Haus Gottes betreten konnte. Und die anderen sahen verwundert, wie Fatima die Kaaba durch diesen Spalt betrat und dieser sich hinter ihr wieder schloss. So kam es, dass Imam Ali in der Kaaba geboren wurde. Gott gewährte Ali die große, außergewöhnliche Huld, in seinem heiligen Haus in Mekka zur Welt zu kommen. Ali war der Sohn eines Onkels des Propheten. Schon lange bevor Hazrat Muhammad Prophet wurde, hatte Ali das Glück, im Hause Muhammads aufgenommen zu werden. In den Chroniken heißt es, dass Ali niemals Götzen angebetet hat oder vor ihnen niedergekniet ist. Schon als Kind hatte er begriffen, dass die Schöpfung nicht durch Götzen zu erklären ist. Mit 10 Jahren erkannte er Hazrat Muhammad als Prophet Gottes an. Er war der erste männliche Muslim. Sein Glaube beruhte auf Liebe und auf einem tiefen Wahrheitsverständnis. Er hielt den Islam bis zum Schluss fest, die Treue, und hat auf diesem Weg viele Opfer auf sich genommen. In seiner Rede 37 in Nahjul Balagha sagt Imam Ali über sich selbst: Als sich alle verbargen, habe ich offen den Kampfplatz betreten. Und als alle den Mund schlossen, habe ich gesprochen. Als alle sich zurückhielten, habe ich mich dank Wegweisung des göttlichen Lichts in Bewegung gesetzt. Beim Reden war meine Stimme leiser als alle anderen Stimmen. Aber an Orten, wo es zu handeln galt, ging ich allen voraus. Als ich die Regierung übernahm, war ich wie ein Berg, den kein Sturm wegrücken kann. Ali ist über seine Zeit hinaus beliebt geblieben. Dies liegt an seiner einmaligen Art und Weise. Vom ersten Tag seiner Regierung über die Muslime bis zur letzten Minute lag ihm die Verwirklichung der Gerechtigkeit und die Wiederherstellung der Rechte des Volkes am Herzen. Er hat das Amt des Regenten nur akzeptiert, weil er gegen Armut und Verdorbenheit kämpfen wollte. Imam Ali machte sich gerechtes Regieren zur Pflicht. Für ihn war der Kampf gegen die Geldgierigen und Opportunisten ebenso wichtig wie der freundliche Umgang mit allen Bevölkerungsgruppen. In seinen Schreiben und Anweisungen hat er die, die in seinem Auftrag ein Amt führten, davor gewarnt, an dem Volksvermögen und an der Bevölkerung Verrat zu begehen. Aus dem historischen Brief an Malik Ashtar, einem seiner Helfer, wird ein Teil seiner Regierungspolitik ersichtlich. Zum Beispiel empfiehlt Imam Ali in dieser Anordnung Malik, dass er sich um die Notleidenden und um das Volk kümmert.
In dem Werk Manaqib al-Khwarizmi heißt es, dass der Prophet gesagt hat, nach mir besitzt Ali ibn Abi Talib das größte Wissen. Außerdem berichtet Ja'far ibn Abdullah Ansari, einmal hat der Prophet laut verkündet, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist das Tor zu dieser Stadt. Wer zu Wissen gelangen will, der soll sich dem Tor dieser Stadt zuwenden. Das Werk Nahjul Balagha gibt einen Einblick in die Weisheit Imam Alis. Dieses Werk ist eine Sammlung von Ansprachen, weisen Ratschlägen und fruchtbaren Anweisungen. Es kann als Lebenskarte für den Einzelnen und die Gesellschaft dienen und insbesondere den Gerechtigkeitssuchenden wertvolle Hinweise liefern. Zum Beispiel wird in diesem Werk folgende Weisheit von Imam Ali überliefert. Sünden sind wie eigenwillige Reittiere, die ihre Reiter, die Sünder, ins Feuer der Hölle abwerfen. Wisse, dass die Gottesfurcht dahingegen wie ein braves Reittier ist, welches seinen Reiter in ewige Paradiesgärten bringt. Ali war ein großer Gottesdiener und er liebte das tägliche Gebet sehr. Einmal stellte er sich während eines Gefechtes zum Gebet auf, obwohl er in Reichweite der feindlichen Pfeile war. Doch er sagte, wir kämpfen gegen die Gottesleugner wegen des Gebetes und der Anbetung Gottes. Ali lebte sehr einfach und bescheiden wie die Mehrheit des Volkes. Dazu erklärte er, Gott hat es den gerechten Regenten zur Pflicht gemacht, dass sie ihr Leben dem Leben der Ärmsten in der Gesellschaft anpassen. Imam Sadr alaihi salam berichtet, dass sein Vorvater Imam Ali auch noch als Regent seine Arbeiten selber verrichtete, Brennholz sammelte, Wasser aus dem Brunnen holte und den Boden kehrte. Er ging persönlich durch den Bazar und mahnte dort die Geschäftsleute und half Bedürftigen. Imam Ali war wegen seiner Gerechtigkeit beliebt und wegen seiner Liebe zu Gott und dem Volke bekannt. Er war sehr mutig und geduldig und hatte viele andere hohe Eigenschaften. Seine Feinde fürchteten schon seinen Namen. Aber er hatte ein weiches Herz für die Notleidenden. Wie barmherzig er war, zeigt auch folgende Begebenheit. Die Feinde hatten dem Heer von Ali den Weg zum Wasser versperrt. Als die Kämpfer Alis schließlich den Feind zurückgedrängt hatten und wieder an die Wasserstelle gelangt waren, wollten sie selber auch dem Feind den Zugang zum Wasser verwehren. Aber Ali ließ dies nicht zu und sagte, »Ich will nie einen Sieg auf diese Weise erreichen, denn ein solcher Sieg wäre kein Symbol für Muslime.« Abschließend gratulieren wir noch einmal zum Jahrestag der Geburt Alis und schließen mit zwei Wörtern von ihm. Manchmal fühlen sich die Herzen beengt und sind bekümmert. Such daher für sie nach einer schönen, weisen Rede. Das Mindestrecht, das Gott euch gegenüber besitzt, besteht darin, dass ihr seine Segensgaben nicht zum Sündigen nutzt.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.